Von dem, was ich heute sehe, kann ich nur sagen, nur der Wille von Menschen ist nicht das einzige Entscheidende. Ne? Weil der Wille von Menschen, also wir sehen jetzt, heutzutage gehen ja Millionen von Menschen auf der Straße und trotzdem wird das Regime nicht gestürzt oder führt zu keiner Revolution.
Analyse und Kritik. Der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des AK-Podcasts. Wie ihr hört, bin ich nicht Gina. Mein Name ist Paya Masumi. Ich bin seit 2023 bei AK und schreibe dort unter anderem über den Iran. Und über den Iran und die aktuellen Proteste und Demonstrationen dort möchte ich heute mit Sanas Azimipour sprechen. Wir nehmen diese Folge am 15. Januar auf. Das ist ja im Moment wichtig, weil so viel parallel passiert. Moin Sanas, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz selber vorstellen?
Ja, ich heiße Sanas. Ich habe ein akademisches Hintergrund in Politikwissenschaft und Gender Studies und schreibe jetzt angeblich meine Masterarbeit in feministischen Theorien. Genau, ich bin in unterschiedliche Bewegungen organisiert, aber auch unter anderem in diasporischen Gruppen, linken feministischen diasporischen Gruppen zum Iran.
Vielen Dank. Ja, zu Beginn die Frage, wie geht's dir im Moment?
Super. mir geht's genau so gut, wie es eingehen kann, nachdem man tagelang nicht seine Familie und Freunde erreichen kann. Genau, also ja.
Du bist ja in Teheran groß geworden und dort auch zur Schule gegangen. Nun lebst du jetzt aber auch schon einige Zeit hier in Deutschland. Kannst du uns erzählen, wie die tägliche Repression des Regimes zu deiner Zeit aussah und vielleicht auch, wie sich das so über die letzten Jahre weiterentwickelt hat?
Ich glaube, eigentlich ist es eine sehr gute Frage, weil ich glaube, es ist voll schwer für die Leute sich vorzustellen, wie das wirklich so alltägliches Leben unter so einem faschistisch und autoritäres Regime aussieht. Und vor allem halt, wie sehr und übergreifend das in wirklich so jeder Aspekt des Lebens ist. Also sowohl natürlich ökonomisch als auch ökonomisch in dem Sinne, dass das alltägliches Leben, ne, was gekauft werden kann, wie man sich bestimmte Dinge leisten kann, ja, die Klassenunterschiede, die Klassengesellschaft allgemein und das Status quo, also die Klassenfrage natürlich auch in Verbindung zum, wie nah wer zum dem Staat an sich steht, aber auch wirklich so das autoritäre Überwachungssysteme. Ne? Wie, ich bin in Iran geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen. Wie, also die Schule, wenn ich mir jetzt von außen meine ich, also nach 20 Jahre meine Schulzeit erinnere, ist schon interessant, es ist wie so ein Militär halt, ne? Wir gehen jeden Tag auf den Hof und stehen in so einem militärischen Pose quasi und singen den Namen des Märtyrers und des Führers und singen halt so quasi so militärische national-schiitischen Liedern über die Revolution der 79er. Und natürlich, es ist so ein kurzes Exemplar natürlich, das beeinflusst auch das ganze Schul- und Bildungssystem, was man lernt und was man nicht lernt. Und das natürlich auch das Historische, was gelehrt wird, aber bis zum wirklich, wirklich jeden Aspekt des Lebens. Also, ne, dass jeder Bürger quasi vor allem als also zu Polizei gemacht werden könnte. Die Polizei überlagert sich auch in nicht nur in anderen Sicherheitskräften, sondern auch in normalen Menschen. Das heißt, die normalen Menschen können auch quasi als AkteurInnen der Stadt immer, wenn die das wollen, eine Rolle spielen. Das passiert auch auf der Straße, ne, dass die bestimmte Gesetze, wie zum Beispiel, wie Frauen auf der Straße sein dürfen, auch nicht nur von den Sicherheitskräften kommen, sondern auch von den so Menschen an sich. Dass jede Art von Organisierung natürlich in dieser Situation auch komplett niedergeschlagen wird. Also ich bin 2011 zur Uni gegangen, seit 2 Jahren nach der Zeit, oder ich bin, ja doch, doch, 2011, seit 2 Jahren nach der Grüne Bewegung quasi, da war halt alles zerstört, alles, was von jegliche Strukturen, seien es studentische Strukturen und also die 2009-Bewegung war ja jetzt nicht, also ne, die Forderungen waren jetzt nicht so mega krass revolutionäre Forderungen, es war eher so, wo es unser Raise Our Vote war das damals, und selbst das war bedrohend für den Staat und wie gesagt, als ich zur Uni gegangen bin, war halt alles tot, wirklich, es gab einfach nichts und in der Situation ist natürlich auch, also zählt jede Art von Organisierung, seien es wir, also sagen wir, so, ich mache so eine Lesegruppe mit meiner Freundinnen, wird auch als Bedrohung wahrgenommen. Und das finde ich total wichtig in Betracht zu nehmen, weil wenn wir darüber sprechen, die Organisierung von unten und die Councils und so weiter, muss man auch wirklich gucken, welche, also unter welche Bedingungen Leute sich überhaupt organisieren können oder dürfen oder auch überhaupt leisten können.
Vielen Dank. Wir sprechen ja heute, wie jetzt ja auch schon deutlich wurde, über den Iran. Ja, über das, was überhaupt in diese jetzige Situation geführt hat. Dazu wollen wir uns so ein bisschen auch die Geschichte des Landes angucken. Denn dort werden wir auch viele der jetzigen Akteure kennenlernen und da drin ein paar Motive sehen, die sich wiederholen. Wir wollen dabei bei der Revolution von 1979 anfangen. Erwähnt werden muss aber auch davor, dass der Schah, der damals gestürzt wurde, nur durch die Briten und die USA überhaupt an die Macht kommen konnte. Wer sich darüber ein bisschen weiter informieren will, kann das Schlagwort Operation Ajax einmal googeln. Der Schah wurde 1952 installiert, nachdem Mohammed Mossadegh ja weggeputscht wurde im Großen und Ganzen, nachdem er versuchte, die iranischen Ölvorkommen zu nationalisieren, die zuvor größtenteils unter britischer Kontrolle standen. Heute wird ja auch der Sohn des gestürzten Schahs, Reza Pahlavi, von so manchen westlichen Staat als die Führungsfigur der Freiheitsbewegung in Iran so gehandelt. Und wenn man jetzt so auch vielen diasporischen IranerInnen zuhört, dann gab es eigentlich gar keinen Grund für die Revolution. Dennoch war es ja eine Massenbewegung. Kannst du uns sagen, wie es damals eigentlich zu der Revolution kam und was so die Begründungen waren?
Ja, interessante Frage, weil ich glaube, das ist auch voll relevant jetzt, diese Frage, vor allem halt heute. Aus zwei Gründen. Erstens, weil ich glaube, so dieses Szenario, was gerade passiert, ist sehr, sehr ähnlich. Das habe ich ja auch sehr oft von vielen Menschen aus die damaligen Zeiten erlebt haben, auch gehört, dass, das ist so 1:1, was damals passiert ist, dass sehr viele oppositionelle Gruppen natürlich gegen das Schah-Regime waren und plötzlich taucht eine Person von außen auf und wird als Figur der Revolution dargestellt und wird auch sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen und wird als solche quasi auch zu der eigenen Bevölkerung auch quasi verkauft, sage ich mal, wo alle denken, Moment mal, wer ist das denn bitte? Deswegen finde ich halt, es ist voll interessant zum einen und zum anderen, weil ich denke, gerade wie das halt mit dem diese so Counter-History und historische Erzählung gespielt wird, gerade in diesen Zeiten, ist voll interessant und auch voll, also gleichzeitig auch voll gefährlich, aber auch zeigt halt, welche Kräfte mit welchen Erzählungen überhaupt halt quasi ihre eigene Geschichte erzählen. Und in der Geschichtserzählung von den Pahlavis und Monarchisten ist natürlich halt, was passiert ist, ist, dass es ein Regime gab und dass dieses Regime durch die, und das, da muss ich auch wirklich darauf betonen, dass in ihrer Art Erzählung ist, dass die Islamisten zusammen mit den Linken gegen das Schah-Regime sich erstellt haben und halt zusammen dafür gekämpft haben, dass Khomeini die Macht übernimmt. Was natürlich da fehlt, ist erstens, dass die Linken gegen den Schah gekämpft haben, aber auch danach gegen das Regime selbst. Und die sind vor allem halt unter anderem diejenigen, die in diesen Massenhinrichtungen als Erste waren, die auch getötet worden sind und am meisten auch betroffen waren. Das ist das Erste, was vergessen wird. Und das Zweite, dass natürlich nicht alle Linke zusammen mit den Islamisten zusammengearbeitet haben. Ne? Aber ich finde es voll interessant, weil wenn man die Geschichte so erzählt, dann wird natürlich auch der Reza Pahlavi als der Figur der Widerstand auch gesehen und betrachtet und wahrgenommen von den Menschen. Und ich glaube, die fokussieren auch sehr viel auf diese Erzählungsweise und durch zwei Aspekte. Erstens natürlich die extreme Repression von den Linken damals und durch unterschiedliche andere Aspekte, warum die Linke nicht ihre eigene Geschichte schreiben könnten, wurde diese Geschichte, also diese Erinnerung gar nicht so wirklich verarbeitet. Also man muss sich wirklich auch vorstellen, unter welche Bedingungen die Leute gelebt haben damals, ne? Die Menschen, die in Massenhinrichtungen in den 80er getötet wurden, sind auch in kompletter Dunkelheit getötet. Die Familien haben längst oder die wissen auch nicht, an welchem Tag selbst die Hinrichtung stattgefunden hatte. Das wurde in kompletter Isolation stattgefunden, in der Situation, wo auch das neue Regime auch die hegemonische Macht hatte, wo eigentlich auch viele Fans damals zu dem Zeitpunkt hatte, unter anderem auch in der Weltgemeinschaft als eine anti-imperialistische Kraft sich dargestellt hatte. Also unter diese Bedingungen wurden Menschen in Massen hingerichtet und wie gesagt, die Familien der Angehörigen dürften nicht mal Beerdigung für ihre Angehörigen haben. Das heißt, alle Versuche wurden komplett niedergeschlagen, die Familien wurden bedroht. Viele haben die Leichen, also die meisten haben auch nicht mal die Leiche ihrer Angehörige bekommen. Die haben nur Säcke bekommen, Plastiktüten bekommen, in denen es einige Sachen von den Angehörigen zurückgegeben wurde. Die meisten sind in Massengräber des Ravadons oder auch anderen Orten begraben, wo man nicht mal weiß, wo das Leiche ihrer Angehörigen ist. Natürlich unter dieser Situation ist es auch teilweise absurd, über die Erinnerung zu sprechen. Aber gleichzeitig kämpfen deswegen auch Familien, die Dautrahi-Bewegung, also Khanavadair Dautrah, seitdem wird es gesagt, kämpfen für die Erinnerung ihren Angehörigen. Und sei es in Khawaran, sei es aber auch danach. Und die haben sich, und das finde ich total wichtig, dass der Kampf von Khanavadair Dautrah ist wirklich ein essentieller Teil jeder Bewegung und jeder Aufstand, was im Iran passiert. Man sieht, wie die Familien, die damals sich in 80er in kompletten Isolation organisiert haben, um jede Woche zu Khawaran zu gehen, sich danach auch in den Jahren danach mit den anderen Familien verknüpft haben, deren Familienangehörigen von dem Regime getötet wurde, um das Dautrahi in dem Sinne Gerechtigkeit als Bewegung immer wieder mit dem anderen zu verbinden und in den Vordergrund zu bringen. Und das, was wir gerade sehen, zum Beispiel die Kampagne gegen die Hinrichtungen, und diesmal heißt es also wirklich Nein zu Hinrichtungen für niemanden unter keine Bedingung, ist wirklich auch das, also einer der wichtigsten und aus meiner Sicht revolutionäreste Forderungen, die auch heute hegemonisch ist. Und also dieser Kampf zeigt sich auch in diesen, also was gerade auch in den Gefängnissen im Iran passiert. Das heißt, es hat diese Historie hinter sich und es ist immer noch relevant.
Und kannst du noch mal so ein bisschen erklären, wie das Schah-Regime über das Land geherrscht hat? Also warum gab es denn eigentlich diese Revolution? Weil heute wird es ja oft so dargestellt, der Schah hat das eigentlich demokratisiert, den Iran verwestlicht und es gab mehr Freiheiten für Frauen und es war ja eigentlich auf so einem demokratischen Weg und dann kamen die Linken und die Mullahs und haben das zerstört. Aber wie kam es denn eigentlich zu der Revolution?
Also ich glaube, erstens, die ökonomische Krise gab es ja auch in der Schah-Zeit. Ich glaube, der Unterschied, also den Klassenunterschied, vor allem halt diejenigen, die nicht in großen Städten gelebt haben, war ja viel, viel, also es war sehr bedeutend. Ja, und ich meine, so Meinungsfreiheit, ne, das gab's ja wirklich nicht. Also die Leute, die jetzt heute von damals berichten, sagen auch, dass die wirklich nicht sich trauten dürften, irgendwas gegen das Regime des Schahs zu sagen. Natürlich wurden, also das Interessante ist, dass viele, die in den Regime, also in den in der Islamischen Republik auch wieder zu Gefängnis geschickt worden sind oder auch hingerichtet worden sind, sind diejenigen, die in Schah-Zeit auch im Gefängnis waren. Ne? Also zum Beispiel der Mann von Mihane Rüster, einer der Figuren der Dotrahi-Bewegung, der war ja auch Jahren in während des Schah-Regime in Gefängnis und wurde in dem Islamischen Republikzeit hingerichtet. Oder Said Soltanpour zum Beispiel, der auch wieder hingerichtet wurde und in der Schahzeit die meisten Lieder wurde von Said Soltanpour geschrieben. Also es war eine Diktatur. Ne? Die Menschen haben ja auch unter autoritären Regime gelebt, die aber auch sehr von den westlichen Kräften abhängig war. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass die Revolution der 79er muss auch in dem historischen Kontext von damals auch verstanden werden. Ne? Es gab damals auch sehr viele antikolonialen Bewegungen, sehr viele studentische Bewegungen, sehr viele weltweit linke Bewegungen und Aufstände. Und die Revolution in der Zeit wurde auch in den Zeit, also hat auch in den Zeit stattgefunden, wo der Höhepunkt der postkolonialen Theorien, der antikolonialen Diskursen und revolutionäre Aufstanden war. Und ich glaube, die Revolutionen passieren, also es gibt sehr viele unterschiedliche Aspekte, die dazu führen, dass eine Revolution stattfindet. Ich muss aber auch sagen, dass von dem, was ich heute sehe, kann ich nur sagen, nur der Wille von Menschen ist nicht das einzige Entscheidende. Ne? Weil der Wille von Menschen, also wir sehen jetzt, heutzutage gehen ja Millionen von Menschen auf der Straße und trotzdem wird das Regime nicht gestürzt oder führt zu keiner Revolution. Also, ne, deswegen, damals haben auch viele Aspekte eine Rolle gespielt, unter anderem aber auch der Interesse den anderen Kräften, sowohl in den Regionen als auch den imperialen Kräften.
Du hast ja eben schon so ein bisschen erzählt, was dann nach der Revolution geschah, also die Massenvernichtung, kann man eigentlich sagen, jeder linken Opposition, auch die Volksmujahedin wurden massenweise ermordet oder vertrieben. Inzwischen, also war damals jetzt auch nicht unbedingt eine linke Kraft als solches. Inzwischen haben sich die Volksmujahedin aber vollends in eine reaktionäre Sekte verwandelt. Wir wollen jetzt ein bisschen weitergehen in der Geschichte und du hast es auch schon erwähnt, die 2009er Bewegung, die sogenannte Grüne Bewegung, war dann sozusagen die nächste große Bewegung, die auch im Westen wahrgenommen wurde. Es gab dazwischen natürlich viele weitere Proteste in den 90ern beispielsweise. Es gab Arbeitskämpfe etc. Über die grüne Bewegung, das würde ich jetzt skippen. Du hast es ja auch schon gesagt, die war eher so reformorientiert. Heute sprechen viele Menschen, Expertinnen, BeobachterInnen des Irans darüber, dass die jetzige Freiheitsbewegung ihren Beginn bei den Protesten 2017 und 2019 genommen hat. Worum ging es denn da und wer war damals auf der Straße?
In den Bewegungen davor, ich muss noch kurz was sagen, und zwar, ich fand es voll wichtig, dass du die Volksmujahedin auch erwähnt hast, weil die sind natürlich eine komplette Sekte, trotzdem sind die auch unter anderem die größte Gruppen, die von den Massenhinrichtungen betroffen sind. Und ich glaube, da ist halt immer wieder wichtig zu betonen, welche Gruppen mit dabei waren, weil es ja auch heute relevant ist. Weil heute werden auch viele, also ne, da muss, glaube ich, aus meiner Sicht unsere linke Position sehr klar sein, dass wenn es um Hinrichtungen geht, muss in der ersten Linie nicht darum gehen, wer ist das, das hingerichtet wurde. Die viele von den Menschen, die in dieser jetzigen Aufstand oder in den letzteren hingerichtet worden sind oder getötet worden sind, sind ja auch Monarchisten. Es muss aber gar keine Rolle spielen, ob der Leiche der getötete MonarchistInnen gehören oder nicht. Ne? Deswegen ist ja auch, und ich meine es, es ist ein Phänomen, weil das wird super lange auch in den iranischen, in den persischsprachigen Diskurse auch ausgehandelt, weil natürlich ist die Frage in diese gerechtigkeitssuchende Bewegung, wer gehört eigentlich dazu? So, wenn wir von den Familien der Angehörigen sprechen, sind die unterschiedlichen politischen Ansichten, ne? Und wie können wir halt über das Trauens- und Widerstand der und die Gerechtigkeit für die Getöteten reden, ohne, also so, dass nicht das Blut den anderen Andersdenkenden in dem Sinne auch nicht gesehen wird. Und ich denke, es ist sehr, sehr, ich kann es jetzt nicht in einem Satz zusammenfassen, aber es ist auf jeden Fall eine riesige Diskussion, ne? Was jetzt fragt, ach so, die anderen Bewegungen.
Genau, also die Bewegungen 2017, 2019.
Ich glaube, genau, also die Bewegung, die grüne Bewegung 2009 hatte natürlich so ein reformistische, Attribute, so, aber gleichzeitig, man muss das wieder halt auch in diese so reformistischen Zeiten, Anfang 1990 bis zum fast so 2010, muss man das auch in diesen, also in seiner Bedingung verstehen, ne, eine Gesellschaft, die jetzt eine Revolution hinter sich hatte. Das heißt, hat es auch einmal mit der Revolution probiert und muss auch mit, und Revolution hat auch sehr viele Kosten. Das heißt, so die Machtübernahme eines neuen Regimes kommt auch mit sehr vielen Konsequenzen, unter anderem auch genau Massenhinrichtungen zum Beispiel oder den Krieg. Das heißt, die Gesellschaft ist komplett, hat halt das probiert, hat nicht funktioniert und jetzt denkt so, ich erinnere mich, als ich ein Kind war, haben mir alle gesagt, weil ich gefragt habe, weil natürlich diese alle um dich herum sind gegen das Regime und denken so, wann gehen die eigentlich? Aber wenn man fragt als Kind, so, ja okay, aber warum gehen die nicht weg? Warum gehen die Leute nicht auf der Straße? Dann wird einem gesagt, naja, weil so funktioniert nicht eine Revolution, sondern die Veränderung muss von innen kommen. Und wir müssen jetzt unsere Energie daran investieren, dass wir die Gesellschaft ändern. Und ich glaube, in der Situation die reformistische Diskurs kommt ja auch so vor als eine andere Alternative zu einem neuen Gestürz, die auch Menschen wieder in Armut bringt. Vor allem, weil so das, was also in der Erinnerung oder was damals auch während des Krieges oder nach der Revolution voll essentiell war, war diese extreme Armut, dass die Leute in der Linie lange stehen müssen für Milch, für Öl, für Butter, für Reis, ne? Und das will man halt nicht haben. Und ich glaube, nach dem 2009 gab es wieder und in den Jahren danach gab es wieder halt, also die Idee, ich glaube, die Gesellschaft hat sich langsam nach der brutalen Niederschlagen von diesen Bewegungen hat sich von der Idee von Reform verabschiedet. Aber das dauert ja, ne? Also, ja. Und deswegen die damaligen Protesten 2017, 2019 kamen auch quasi in der Verabschiedungsphase, dass es gar keine Wiederbefriedigung mit dem Regime überhaupt existieren kann, weil die gehen ja auch selbst gegen ihre eigenen Leute vor. Und damals, also die Orban-Proteste zum Beispiel in 2019, hatte er so ein, wegen denn auch krasse Inflationsrate und das, ökonomische Krise, aber das Überlebenskrise stattgefunden in der Situation, wo Benzin über eine Nacht mehrfach verdoppelt wurde. Genau, also aber die sind ja die Proteste, die auch eine revolutionäre Attribute hatten, die aber auch sehr, sehr extrem niedergeschlagen worden sind.
Ja, genau, ich hatte das ja schon gesagt, dass diese Proteste von 2017 und 2019 häufig als so der Beginn der jetzigen Freiheitsbewegung bezeichnet werden. Dann ging es ja mit den Frau Leben Freiheit, Xinjiang Azadi-Protesten weiter. Die sind ja in Deutschland auch sehr bekannt, wurden sehr wahrgenommen und damit wurde sich auch viel solidarisiert. Wie hat sich denn diese Bewegung von den Protesten 2017, 2019 unterschieden? Wie kam es dann auch dazu, dass sich so im Westen damit so solidarisiert wurde?
Also erstens in der Jinan-Bewegung ging's, also der Ausgangspunkt war der Mord von Jina Amini, eine kurdische Frau. Und ich glaube, da kommen drei Aspekte eigentlich. Erstens, das wird als Symbol diese Ausgangspunkte oder Ereignisse sollen ja immer auch in den, also gesellschaftspolitisch verstanden werden. Deswegen in den Jinan-Bewegungen sehr viel um die ethnische, also um die Unterdrückung von den ethnischen Minderheiten im Iran ging und auch Unterdrückung von Frauen, aber auch anderen Geschlechter. Also sehr viel um geschlechtliche Unterdrückung und ethnische Unterdrückung, aber auch die Gerechtigkeit. Ne? Also dass nach dem Mord von Jina Menschen auf die Straße kommen, um halt nach Gerechtigkeit für ihren Toten zu rufen, ist ja, wie gesagt, das Essentielle, was der Aufstand zu den anderen, allen anderen davor quasi verknüpft. Ich wurde das halt nicht von den, klar, die Ausgangspunkte sind anders in 2009, 2017 und in der Jinan-Bewegung und heute. Jedoch würde ich die nicht voneinander trennen, weil ich glaube, das ist auch ein wirklich so Fehler in der Analyse, weil es am Ende des Tages ja wirklich um ein Regime geht, das wirklich Krieg gegen das Leben führt. Und in dem Krieg gegen das Leben, also der Krieg gegen das Leben hat unterschiedlichen Facetten, unterschiedliche Gesichter. Und einer, den ist natürlich die ökonomische Unterdrückung. Und aber die andere sind genau diese brutale Repression von jeglichen Art von Leben in materiellen und körperlichen Sinne. Ich meine, also dass das Leben so entwertet wird, wird in dem erstens gesehen, dass die Menschen nichts mehr haben zum Essen, dass man nicht mit seinem Lohn überhaupt weiterkommt. Das ist aber auch genau dasselbe Strategie, die halt die Menschen auf der Straße mit dem Kriegswaffen tötet.
Die Proteste, du hast das ja auch schon gesagt, von 2022 wurden dann auch sehr brutal niedergeschlagen. Und auch der sogenannte 12-Tage-Krieg zwischen Israel und dem Iran führte nicht wie von Israel und Reza Pahlavi gehofft zu größeren Protesten, Aufständen gegen das Regime. Wie hast du denn von außen wahrgenommen, welche Folgen hatte der Krieg für die Zivilgesellschaft im Iran und die verschiedenen Bewegungen?
Also der Krieg war eine Katastrophe. Es hat richtig viele Menschen getötet, hat aber auch diskursiv sehr vieles verändert, weil natürlich, wenn es sich um so einen außerständischen Feind handelt, dann geht es erstmal um die Verteidigung des Landes natürlich. Und da haben sich, also daraus entstanden auch diese zwei Fronten. Ne? Ein Front, der sagt, es ist jetzt erstmal egal, was halt drin passiert. Es geht erstmal um das Verteidigung unseres Landes gegen halt einen so Außenfeind. Und halt eine andere Front, der sagte, unser Hauptkrieg ist eigentlich den Krieg gegen das Regime selbst. Und deshalb müssen wir jetzt das Israel verteidigen, der halt Bomben auf die Zivilbevölkerung droppt quasi. Und ich glaube, die, um halt so die jetzige Standpoints quasi auch den politischen Landschaft im Iran zu verstehen, muss man auch so diese Entstehung dieser unterschiedlichen Fronten verstehen. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es hat auf jeden Fall diskursiv sehr vieles verändert. Also hat aber auch sehr viel, ich meine, der Krieg zerstört ja auch vieles, demokratische Bewegungen. Man kann ja nicht sich demokratisch organisieren, wenn man unter den Bomben ist, wenn man halt kein, also sein Zuhause verliert. Man kann aber auch sich nicht organisieren, wenn man unter den eine Tanken des Regimes auf der Straße ist. Der Krieg gegen das Leben wird nicht nur von den Seiten des Regimes verwendet, sondern auch von Israel und seine Alliierten, natürlich auch den USA.
Wenn dir der Podcast gefällt, gefällt dir bestimmt auch unsere Zeitung. Beides finanzieren wir über die Zeitungsabos. Falls du uns mit einem Abo unterstützen möchtest, findest du alle Informationen auf www.akweb.de/abo.
Der Krieg hatte dann ja für die Gesellschaft auch starke Folgen, gar nicht nur, indem eben sehr viele Zivilisten dabei gestorben sind, sondern diente für die Islamische Republik dann auch als so Repressionswerkzeug. Tausende wurden dann gefangen genommen unter dem Vorwand, sie seien Spione, und dann auch ermordet. Das führte ja auch dann wieder in die jetzigen Proteste. Du hast es schon erwähnt, es gibt eine große Bewegung gegen die Todesstrafe in Iran. Dazu hast du auch einen Text in Akkar geschrieben. Welche Gründe gibt es denn für die Proteste, die gerade jetzt stattfinden? Also im Westen wird ja viel kolportiert, dass es da vornehmlich um die wirtschaftliche Lage geht. Was gibt's sonst noch so für Gründe?
Ja, ich, oh mein Gott, es regt mich auch alles auf, wie überhaupt über, also weil man halt sieht, wie das Leben überhaupt behandelt wird. Ich erinnere mich auch im Juni, als der Krieg war und ich konnte meine Familie natürlich nicht wieder erreichen und halt wirklich Angst hatte, dass sie sterben, musste ich die ganze Zeit mit irgendwelchen Pressen hier sprechen, warum das überhaupt wichtig ist. Weil die werden natürlich als halt körperliches Wesen und als Leben halt gar nicht, also ne, die werden nicht als solche in Kategorie überhaupt behandelt, sondern halt als die Betroffene von Israel oder Betroffene von Iran, von Regime selbst. Und sind deswegen auch gar, also die sind ja im Hintergrund. Die sind erst interessant und wichtig, wenn die in irgendwelche Positionierung zu diesen Kräften stehen. Aber dann heute ist halt genau dasselbe. Heute muss ich halt dann mit anderen Leuten, vor allem auch mit richtig vielen Linken darüber sprechen, warum es wichtig ist, dass wir gar keine Kontakte zu unseren Familien haben seit 7 Tagen, dass ein Massaker jetzt stattfinden und die Zahlen gehen bis 12.000 Getöteten. Ne, was mich halt aufregt, ist, dass es immer wieder genau darum geht, in welche Positionen zu irgendwem stehen und nicht, dass sie sterben an sich, also das Tod an sich. Und da finde ich das interessant, dass halt das Ökonomische irgendwie als so eine Nebenwirkung dargestellt wird und nicht als Hauptding, als das genau halt, was zum Überleben benötigt ist. Du brauchst ja was zum Essen, du brauchst halt genug Lohn haben, um überleben zu können. Den Joghurt wird jetzt auf Raten gekauft. Ich habe die Bilder gesehen, wo es halt auf der Straße so Plakate hängen. Die Werbungen sehen jetzt Fleisch, Kleidung und Joghurt auf Raten gekauft werden. Mhm. Ich weiß nicht, wenn das nicht als genug quasi Gründe gesehen wird für so einen Aufstand, dann was anders kann das sein?
Ja.
Deswegen denke ich nicht, dass die Proteste von irgendwie, ich will es gar nicht schönreden oder romantisieren, es ist nicht so der Hoffnung oder Euphorie einer revolutionären Bewegung, sondern nein, es ist wirklich so der Aufstand, wenn man nichts mehr hat zu verlieren.
Mhm. Und welche Bewegungen, welche Akteure spielen denn bei den jetzigen Protesten eine Rolle? Du hast ja schon von diesen zwei Fronten nach dem Krieg erzählt. Aber wer ist da jetzt gerade auf der Straße und wie wird sich jetzt deiner Meinung nach organisiert?
Es ist sehr schwer zu sagen, wer auf der Straße zu welchem Gruppe, also keiner gehört ja zu der Gruppe, diese Organisierungen finden alle, also diese Gruppen sind ja außen, die sind nicht ja innen, also die Monarchisten können sich nicht innen organisieren. Die haben aber halt so gute, sehr geförderte Propagandamaschinerien, die jeden Tag über Satelliten Iran International auch ihre eigene Agenda machen können und eigenen Ton quasi setzen können. Die Menschen, die auf der Straße sind, sind die Menschen, die halt in dieser Situation unter diese so todbare Bedingungen leben. Ich will das Wort Unzufriedenheit nicht benutzen, weil es geht nicht um Unzufriedenheit, sondern um Stürzt, weil das kann nicht mehr gehen. So, das wird von unterschiedlichen Kräften unterschiedlich interpretiert. So Reza Pahlavi, der Sohn der damaligen Diktatur, versucht das damit, um unter diese Bedingung Menschen für sich zu mobilisieren und kommt auch in Iran International und auch anderen Medien, selbst in Deutschland wird auch so live gestreamt quasi. Und deswegen hört man zum Beispiel auch unter anderem sehr viel Javid Shah, Lang lebe des Königs. Aber was es mir wichtig ist, dass ich sehe dieses Gefahr von Monarchie und den rechten Kräften und natürlich die Vereinigung von den internationalen Rechten, die in diesem Figur, also mit diesem Figur ermöglicht ist. Aber diejenigen, die auf den Straßen erschossen würden, nicht vergleichen mit denjenigen, die hier organisiert sind. Weil ich verstehe, warum viele Menschen unter diesen Bedingungen auch zu Pahlavi, also oder Pahlavi überhaupt als eine Alternative sehen. Vor allem, weil er eine Figur ist. Weil alle anderen Alternativen scheinen kein in dem Sinne Figur oder Organisierung oder Alternative zu, gar kein anderer Plan zu haben. Und anscheinend sieht das wirklich auch so autoritäres Programm von Pahlavi, muss man auch dazu sagen. Ich habe das Programm gelesen, es ist wirklich fürchterlich, wenn nach dem Regime halt wieder so ein Regime in die Macht kommt. Aber in solchen Situationen unter dieser Bedingung, dass als Alternative gesehen wird oder halt die Unterstützung oder nach Unterstützung von außen auch gerufen wird.
Ja, dazu vielleicht auch noch so eine kleine Anekdote von mir. Also bevor die Blockade des Netzes durch das Regime stattgefunden hat, konnte ich mit einer Studentin aus Teheran sprechen und die hat es auch so recht pragmatisch dargelegt und war definitiv keine Monarchistin als solche, aber war eben so pragmatisch, dass sie sagte, naja, welche Kraft gibt es denn sonst gerade, die so eine Revolution führen könnte? Und die Befreiung kann gerade nur durch Pahlavi kommen, auch wenn es dann natürlich keine wirkliche Freiheit ist. Ja, ich habe daran natürlich Kritik, aber ich glaube, das zeigt so ein bisschen auch, wie die Lage selbst im Land ist.
Deswegen denke ich, die linke Perspektive oder die linke Vorangehensweise kann nicht nur sein, die ganze Zeit zu sagen, Pahlavi ist scheiße, die sind Faschisten. Ja, sind die. Aber du kannst dich nicht nur in Verbindung oder Position zu einer anderen zu Pahlavi definieren. Stattdessen musst du halt deine eigenen Kräfte einbauen. Weißt du, was ich meine? Das hat aber, also da muss ich auch wirklich klar sagen, ich glaube, die Linke haben keinen guten Ruf im Iran, vor allem, weil ja ein größter Teil der Linken, die Today-Partei zum Beispiel, als die größte kommunistische Partei des Irans, hat ja am Anfang mit Regime, hat ja Regime unterstützt, nach dem Motto so, ach, wir unterstützen die erstmal und dann nehmen, also dann übernehmen wir halt das. Hat nicht passiert, die wurden auch getötet, die haben aber auch die Massenhinrichtungen von den anderen, also die Hinrichtungen von den Andersdenkenden haben die auch unterstützt am Anfang und das muss wirklich als ein Fehler von den Linken gesehen werden, der auch in der Gesellschaft nie vergessen wird, wenn die andere als Kontrarevolutionäre dargestellt wurden und die haben geschwiegen und haben auch teilweise das unterstützt. Natürlich für die Gesellschaft das nicht vergessen. Deswegen so einer Gesellschaft und mit der natürlich so Betrachtung der globalen Linken und die Kräfte, die die haben, muss man wirklich realistisch gucken, wie relevant ist das, also sind überhaupt die Linken? Und mir geht es persönlich nicht darum, Chap wird als Schimpfwort benutzt im heutigen Iran. Ne?
Was bedeutet das?
Also die Linke ist ein Schimpfwort, Chapul. Mhm. Die sind diejenigen, die für Islamismus zuständig sind. Und ich kann es nicht schönreden und kann nicht sagen, so, nee, die sind alle dumm. Ja, das ist der Status quo. So, wie will man sich weiter organisieren? Indem man erstmal eine Relevanz findet. So, in der Relevanz kommt nicht nur mit irgendwelchen Statements und irgendwelchen Positionierungen, die sich auf abstrakte Ebenen handeln und wirklich gar keine Verbindung und Verknüpfung zu realen Bedingungen der Menschen haben, sondern die müssen wirklich real zugänglich und wirklich analytisch touchable sein. Ne? Und das passiert nur, indem man auch wirklich größere Bündnisse und Allianzen schafft, die aber weniger um sich geht, sondern um halt was und um relevant zu finden und wirklich eine so größere Kraft aufbauen zu können.
Genau, vielleicht dazu noch eine kurze Ergänzung. Die Tude-Partei hat sich inzwischen ja auch weiterentwickelt und steht natürlich nicht mehr an der Seite des Regimes. Genau, das nur noch einmal als kurzer Hinweis.
Ja, es gibt ja Leute, es gibt so 20 Leute oder keine Ahnung, 100 Leute, ja, die sich überhaupt mit der Partei, aber die Partei, ja, existiert nicht und viele haben auch bis zu vor kurzem auch das, also sich apologistisch gegenüber, ja, das Regime gezeigt. Deswegen haben die auch leider ihre Relevanz verloren.
Im Westen, aber auch im Iran selbst gibt es ja auch Kommunistinnen und Linke, die sich in einem vermeintlichen Anti-Imperialismus auch mit dem iranischen Regime solidarisieren, auch weil das Regime eben den palästinensischen Widerstand unterstützt und als Gegner des US-Imperialismus auftritt. Du kritisierst diese Position ja auch viel in den sozialen Netzwerken. Was ist denn deine Kritik daran?
Das Problem, dass der Fehler, also ne, Regime wird sich als anti-imperialistisch definieren, aber wir sind ja nicht naiv, ne? Also die haben ja nicht die Deutung, aber die dürfen nicht die Deutungshöhigkeit in der Definition von Anti-Imperialismus haben. Und ich finde es halt wirklich katastrophal, dass das überhaupt als solche in Frage kommen kann. Erstens, Anti-Imperialismus ist, also Imperialismus beschränkt sich nicht nur auf westlichen Imperialismus. So gucken wir China, Russland und anderen Golfländern. Wir haben auch damals Assad gesehen. Wir sehen die Verknüpfung von iranischer Regierung und Hezbollah und Hamas und anderen Kräften in der Region. Die einzige, die von außen kommen, sind nicht nur westlichen Länder. So, das zum einen. Und zum anderen, es ist ja ein völliger Quatsch, die als antiimperialistisch, also überhaupt, die lassen diese Begriffe für sich zu vereinnahmen, ne? Die haben sich auch am Anfang, machen die immer noch, die definieren sich auch als antikapitalistisch. Ich betrachte das wirklich mit so einer großen Angst, wie diese Propaganda, also wie diese Narrative auch hier eins zu eins übernommen wird, und vor allem halt mit dem Blick auf Gaza und was in den letzten 3 Jahren passiert ist. Natürlich ist das Tendenz da, dass, wenn man halt eine größere genozidales Regime wie Israel sieht, dann natürlich ist das Tendenz da zu sagen, ach guck mal, aber die sind diejenigen, die sich gegen den Israel stellen, ohne zu fragen, ja, aber die töten ja ihre eigene Bevölkerung innerhalb von 3 Tagen in diesen großen Massen und in welcher Art. Deswegen sehe ich halt das als größte Gefahr für die Linken, also so überall eigentlich, dass die halt freiwillig teilweise zu Propagandamaschine des Massakersregimes des Islamischen Republik geworden sind. Das sieht man auch natürlich, also Al Jazeera und so weiter sind ja eher tricky mit dem, wo, wie die überhaupt gefördert werden. Aber so, ich habe gesehen zum Beispiel Novara, die ich auch gerne folge, die machen eins zu eins die Propaganda Narrative von dem Regime selbst und halt benutzen genau dieselbe Begriffe wie die, dass die Mossad-Agenten auf der Straße sind, dass die Terroristen, natürlich wird auch überall der Welt auch alle Andersdenkende und alle, die man benutzt, also alle, die man deren Tod rechtfertigen soll, als Terroristen bezeichnen. Ne? Also Israel sagt, die sind ja Hamas-Terroristen unter den Tunnels im Krankenhaus. Das Regime von Iran sagt auch genau dasselbe. Sie sagt so, sie sind Mossad-Agenten auf der Straße und in Krankenhäuser, um die Krankenhäuser zu attackieren. Das ist ja die theoretische oder die politische Linie, die den Tod unseren Angehörigen rechtfertigt. Das heißt, es ist nicht so eine naive Positionierung, weil man gar keine Ahnung hat, sondern das ist die Narrative, die verwendet wird, um zu sagen, dass es okay ist, dass unsere Menschen und unseren Liebsten und unseren Familien auf der Straße erschossen werden.
Mhm. Sowohl 2022 als auch jetzt sind es ja vor allem Kurdinnen, die an vorderster Front im Kampf gegen das Regime auftreten. In ein paar kurdischen Städten wird militant auch gegen das Regime gekämpft. Teilweise wurden sogar Gebiete als vom Regime befreit erklärt, beispielsweise die Stadt Ilam. Welche Rolle nehmen denn generell die Kurdinnen in den Protestbewegungen ein?
Voll die große Rolle. Aber unter anderem, weil wieder, ich habe 2 Dinge. Erstens, die haben eine andere Widerstandsgeschichte, die auch teilweise natürlich mit dem Iran, also mit dem anderen Teilen des Irans verknüpft ist, aber auch mit anderen Teilen des Kurdistans. Und ich glaube, das ist voll wichtig. Erstens das, zweitens, dass die kurdische Kräfte sind, die organisierte Kräfte, also die sind, ne, die Kurdistan hat ja diese 3 Parteien, die waren zum Beispiel diejenigen, die auch während Reza Pahlavi zu Streik und Demonstration aufgerufen haben, waren die auch diejenigen, die zum Generalstreik in Kurdistan aufgerufen haben. Die haben aber auch wirklich so eine Basis, gesellschaftliche Basis in Kurdistan, die sind relevant. Die spielen eigentlich voll die wichtige Rolle, und für die Linke ist es auch total relevant, mit denen zusammenzuarbeiten. Anywho, sorry. Was war die Frage? Ach so, ja, in Ilam. Man muss sagen, Ilam, wenn man Ilam googelt zum Beispiel, das Erste, was es kommt, sind die katastrophalen Nachrichten, die aus Ilam kommen. Das heißt, Ilam ist einer der marginalisierten, also selbst unter den kurdischen Städten, einer der unterdrücksten Städten in ganz Iran, aber auch in ganz Kurdistan. Das heißt, eine sehr, sehr große Rate von Arbeitslosigkeit, von Armut, von häuslichen Gewalt. Aber Ilam hat zum Beispiel dieses Mal eine so riesige, riesige Rolle gespielt, vor allem halt in den ersten Tagen des Aufstandes. Die Bilder, die wir sehen, ist, dass die Menschen teilweise für ein paar Stunden die ganze Stadt für sich übernommen haben. Ich habe danach leider nichts mehr, seit 7 Tagen haben wir gar keine Nachrichten. Ich weiß nicht, was danach passiert ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn Menschen, die Nida mit dem Diktator auf der Straße gerufen haben, so mit Kriegswaffen erschossen werden, kann ich mir nicht vorstellen, wie gegen diejenigen, die die Institutionen von einem Regime verbrannt haben, behandelt werden.
Ja, da ist auch so ein Zeichen dafür, dass die Revolutionsgarden wurden dieses Mal ja sehr, sehr früh in Kurdistan auf die Straßen geschickt. 2022 war das deutlich später. Davon waren es größtenteils die Basij-Einheiten. Aber lass uns jetzt noch mal ein bisschen weitergehen, nämlich dass Trump ja nun mit einer Militärintervention droht. Das Ganze hat sich dann noch mal während des Internet-Shutdowns und den Nachrichten von den Massakern deutlich verschärft. Zu guter Letzt wurde dann ja auch sogar eine Intervention binnen 24 Stunden angekündigt und dann scheinbar nach Gespräch mit dem Regime dann doch wieder zurückgezogen. Was denkst du, ist da oder was hat da stattgefunden und dann aber auch, was würde es denn für die Bewegung bedeuten, wenn da auf einmal die USA oder Israel anfangen zu bombardieren oder sonst wie direkt eingreifen?
Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage und auch sehr wichtige Frage, weil es eben genau mich zu diesem Punkt bringt, den ich auch betonen wollte, und zwar die Rolle der Imperialismus. Die Rolle der Imperialismus kann nicht erst da einbezogen werden, wenn es um einen Angriff und militärische Intervention von außen kommt, sondern muss auch in Betracht kommen, wenn es darum geht, dass die zur Etablierung dieses Regimes auch führen. Trump hatte ja seit einer Woche gesagt, wie bedroht mit militärischen Interventionen und dass die Help is on the way und bla bla bla. Und hat vor 2 Tagen gesagt, dass, eigentlich waren diejenigen, wir haben ja mit dem Regime, also es scheint nach so einem neuen Deal wie immer, dass diejenigen, die auf der Straße waren, waren ja die bewaffnete Protestierende und die haben geschossen, die anderen haben zurückgeschossen und es ist jetzt erstmal gut. Und die Hinrichtungswelle scheint mir auch gestoppt zu haben. Und dann kommt Fox News und macht so eine Pressekonferenz mit dem Foreign Minister, mit Adachi, der Foreign Ministry von Iran. Und wie gesagt, so alles scheint nach so einem neuen Deal. Und der neue Deal heißt, die Protestierende und Demonstranten halt mit dem Narrativ des Regimes in die Tote zu schicken. So in den beiden Situationen sind wir mit dem Imperialismus konfrontiert. Klar, wenn Trump und Israel jetzt auch Iran attackiert, natürlich ist das noch ein Grund für den Iran, auch mehrere Menschen zu töten. Und die Menschen, die jetzt auch von dem Regime betroffen sind, von diesem Krieg des Regimes gegen die eigene Bevölkerung betroffen sind, werden auch noch weiter in Gefahr, ihr Leben zu verlieren sein.
Hier wird ja auch viel darüber gesprochen, und das wurde ja inzwischen auch bestätigt, dass Geheimdienste während der Proteste dabei sind und da teilweise diese Proteste auch irgendwie radikalisieren. wie bewertest du das und delegitimiert das diese Proteste auch bis zu einem bestimmten Punkt?
Ja, das sind ja alle Versuche, um die Proteste zu delegitimieren. Also das ist ja, aber das ist ja so international ein Phänomen zu sagen, dass, guck mal, das sind dahinter waren so CIA und keine Ahnung. Natürlich, die folgen auch ihr eigenes Interesse. Natürlich werden die das machen, aber das darf ja nicht der Aufstand überhaupt in Frage zu stellen, wenn die andere Mächte versuchen, das auch für sich zu instrumentalisieren, klar. Ich frage mich, warum es so kompliziert wird, wenn es zu einem anderen Land kommt, weil das ist ja dieselbe Strategie, was zum Beispiel Rechten benutzen hier, um halt sagen, ja, gewalttätige Linksextremisten, bla bla bla. Ne, das ist ja dasselbe Strategie halt.
Wie man jetzt hört, jetzt kommen ja teilweise mal wieder Telefongespräche zum Beispiel durch, aber auch nur sehr bruchstückhaft. Genau, aber wie man da so raushört, scheint ja das Regime mit den Massakern auch zum Teil ihr Ziel erreicht zu haben, dass nicht mehr jeden Abend Tausende, wenn nicht sogar Millionen Menschen auf die Straßen gehen. Was denkst du, wie geht jetzt diese Protestwelle weiter? Wie groß sind die Chancen, dass tatsächlich das Regime fällt und was würde daraus vielleicht folgen?
Na, das kann ich nicht so gut bewerten, weil es dafür halt genug, also das halt Mangel an Informationen gibt. Ne? Also seit 7 Tagen, seit dem Shutdown von Internet, gibt es ja nicht wirklich halt was von, also außer die Videos, die Angehörigen aufnehmen, wenn die Leiche ihr Angehörige in Kartizak und anderen Orten abholen oder zurückkaufen wollen, nach außen schicken, gibt's ja gar keine andere Information. Ich kann deswegen nicht sagen, ob der Aufstand weitergeht oder nicht, ob die Menschen immer noch auf der Straße gehen trotz dessen oder nicht. Und ich glaube, somit kann ich denn schon sagen, ja, das Regime hat das erreicht mit dem Internet-Shutdown und dem Shutdown von allen Kommunikationswegen wurde ein Ziel erreicht. Und das Ziel war, dass man sich dass das gar keine Info nach außen kommt und diese Info sowohl zur Mobilisierung als auch zur Einschüchterung, I don't know, das ist ja halt, die Sachen, die wir sehen, sind die Sachen, die wir sehen. Aber ich sehe, dass es auf jeden Fall so ein medialer Tone Change gibt. Also ich sehe, dass es denn medial jetzt darum geht, also sowohl in einem Trumps Rede, von wegen so, als auch in den Nachrichten, dass anderen Ländern, arabischen Ländern in den Regionen danach fordern, dass das Regime noch ein bisschen mehr Zeit bekommt und wie die Art und Weise, wie es denn in Medien wie zum Beispiel BBC berichtet wird, dass es jetzt nicht die Zeit zum Einsturz ist, scheint mir so, als als ist das die Medien, das ist Sachen, die wie bis vor einer Woche gesagt wurde, dass es in so einem Sturz wirklich so, wir stehen kurz vor einem Regimesturz, scheint mir nicht mehr so zu sein.
Ja. Okay, damit sind wir am Schluss angekommen. Vielen, vielen Dank. War sehr interessant. Wie jedes Mal, wenn ihr diesen Podcast hört, dann kommt zum Schluss einmal der Hinweis darauf, dass es AK, aber auch eben diesen Podcast nur gibt, weil viele Menschen unsere Zeitung abonniert haben. Und ich bin mir sicher, dass wenn euch dieser Podcast gefällt, euch auch die Zeitung gefällt. Sanas schreibt beispielsweise auch viele Texte für uns. Sämtliche Optionen findet ihr unter www.akweb.de/abo. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinschaltet, euch die AK irgendwo besorgt, wenn ihr die nicht sowieso schon zugeschickt bekommt. Bis zum nächsten Mal.